ARD. Der Russe aus Nizza. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Leif Davidsen. Zweiter Teil.
Wo hast du deine Frau gelassen?
Ich hatte mir meine Heimkehr nach Dänemark als Rückkehr in eine verständliche Welt vorgestellt.
Etwas längere Geschichte.
Aber unsere Wohnung im Kopenhagener Stadtteil Österbro zu betreten.
Hast du etwas von ihr gehört, Lisa?
Hatte etwas vollkommen Unwirkliches.
Wie meinst du das von ihr gehört? Wir haben uns voneinander verabschiedet, bevor ihr nach Russland gefahren seid. Was ist passiert, Markus?
Als man das Gepäck, das ich auf der Rossija zurückgelassen hatte, zu uns nach Hause brachte,
sie ist weg.
Packte ich als erstes Nathalies Sachen aus.
Ich weiß nicht, wo sie steckt.
Ich nahm ihr schickes kleines Handy und hörte die Mailbox ab.
Was?
Nur Nathalies Freundin und Geschäftspartnerin Lisa hatte eine Nachricht hinterlassen.
Sie ist verschwunden in Russland.
Nathalie solle sich bitte melden.
Ich weiß nicht, wo sie ist und was mit ihr passiert ist.
Ich erzählte, dass ich einen Spaziergang durch eine Stadt namens Uglitsch gemacht hatte und dass Nathalie nicht an Bord gewesen war, als ich zum Schiff zurückkehrte. Schließlich hatte ich Hilfe von Viktor Terechow, einem einflussreichen Russen, erhalten. Doch auch er hatte nichts ausrichten können.
Du bist doch ihre beste Freundin, oder? Hatte sie einen Geliebten?
Einen Geliebten? Ja. Nein! Sie liebt dich viel zu sehr. Obwohl es nicht immer einfach ist mit dir, dafür liebst du deinen Job viel zu sehr.
Ja, vielen Dank. Was weißt du über ihre Vergangenheit?
Naja, sie ist in Russland geboren. Ihr habt euch dort kennengelernt. Mehr weiß ich nicht.
Hat Nathalie jemals Tschetschenien erwähnt?
Nein.
Und warst du überrascht, als sie dir erzählte, dass wir nach Russland reisen wollen?
Ja, sehr. Ich hätte nie gedacht, dass sie dich dazu überreden könnte.
Überreden? Wieso überreden? Seit wann weißt du von der Idee?
Ich glaube, sie hat es mir kurz vor Weihnachten erzählt.
Kurz vor Weihnachten schon.
Ja. Da fällt mir ein, sie hat mal diese Sarah Fleming erwähnt. Du weißt schon, diese bekannte Journalistin.
Ja, und?
Da ging es auch irgendwie um Russland. Mehr weiß ich nicht.
Frau Fleming? Mein Name ist Markus Hoffmann und ich bin mit Nathalie Hoffmann verheiratet. Kennen Sie sie? Hatten Sie vielleicht Kontakt?
Warum fragen Sie danach?
Wir waren zusammen in Russland. Sie ist verschwunden.
Wann war das?
Vor 2-3 Wochen oder sogar noch ein bisschen früher.
Im Café Norden. Morgen Vormittag.
Ich bekomme von den Russen kein Visum mehr.
Sarah Fleming war Anfang 40. Kurz geschnittene dunkle Locken rahmten ihr schmales Gesicht ein. Sie benutzte kein Make-up. Ihr Händedruck war fest und trocken.
Sie sympathisieren also mit der tschetschenischen Seite?
Das ist viel zu schwarz-weiß gedacht. Ich versuche nur, die dänische Regierung und andere auf das aufmerksam zu machen, was das russische Militär in Tschetschenien veranstaltet.
Soweit ich informiert bin, sind die Tschetschenen auch nicht gerade zimperlich.
Ja, aber es kann ja nicht sein, dass ein ganzes Volk, das sich nichts als seine Freiheit wünscht, zu Terroristen erklärt und sein Land von Bomben verwüstet wird. Während die sogenannte zivilisierte Welt ihnen den Rücken zukehrt.
Mag schon sein, aber im Moment interessiert mich ehrlich gesagt mehr, was meine Frau von ihnen wollte.
Wissen Sie, wer Pasayev ist?
Ein tschetschenischer Terrorist?
Richtig. Ein Terrorist, aber auch ein tschetschenischer Held. Ich gehöre zu den wenigen Journalisten, die ihn interviewt haben. Das ist sicher auch der Grund, warum ich kein Visum mehr bekomme. Ihre Frau hat mich gefragt, ob ich ihr den Kontakt zu Basayev vermitteln könnte.
Was? Nathalie wollte den Kontakt zu einem Terroristen. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Sie haben ihr den Kontakt vermittelt?
Ich habe ihr eine Nummer gegeben.
Diese hier?
Ich hatte die russische Telefonnummer in mein Notizbuch eingetragen. Ich zeigte sie ihr.
Wo haben Sie die her?
Aus Nathalies Kalender.
Ich habe ihr gesagt, sie soll sie vernichten.
Nathalie kann sich keine Zahlen merken.
Oder sie wollte, dass Sie sie finden.
Ich reichte ihr mein Mobiltelefon.
Könnten Sie bitte bei der Nummer anrufen? Sie sprechen Russisch.
Nein, Herr Hoffmann. Und hier in einem Café über eine offene Leitung schon mal gar nicht. Ich habe genug Probleme.
Jetzt beruhige dich doch erstmal, Markus. Sie wird sich schon melden. Hab ein wenig Geduld.
Geduld? Du hast leicht reden, Vater. Es ist nicht deine Frau, die dich verlassen hat oder sich vielleicht den Terroristen angeschlossen hat. Hätte sie sich nicht einfach einen Geliebten nehmen können? Dazu kann man sich jedenfalls irgendwie verhalten.
Ja, das verstehe ich.
Hat sie mit dir über Tschetschenien gesprochen?
Warum kommst du nicht zu uns nach Fayence? Lass uns hier über alles reden.
Dann hat sie also mit dir darüber gesprochen. Ihr habt mich hintergangen.
Komm nach Fayence.
Nein, danke.
Wusstest du, dass Sarema ihr richtiger Name ist?
Nein, das wusste ich nicht.
Einige Tage später reiste ich dann doch zu meinem Vater. Mein Chef hatte mir eine zusätzliche Woche Urlaub genehmigt.
Aber du wusstest, dass sie halbe Tschetschenin ist, stimmt's?
Ich brauchte dringend Abstand von meiner eigenen Gesellschaft.
Ja, das wusste ich.
Ich gab ihm, der Russisch konnte, das Material von Viktor T.
Wie viel von ihrer Geschichte kanntest du schon?
Sehr wenig. Natalie hat mir von ihrer Halbschwester Sinaida erzählt, als sie glaubte, sie auf den Fernsehbildern erkannt zu haben. Du warst da in Los Angeles. Sie war ziemlich schockiert.
Warum hat sie mich nicht angerufen? Weil du ein Schriftsteller bist oder was? Weil die Gespräche mit dir interessanter sind,
ja? Sie hat dich nicht angerufen, weil ihr nie telefoniert, wenn du unterwegs bist. Und zwar, weil du das nicht willst, mein Junge. Die ach so wichtige Arbeit.
Du hast nicht mal etwas gesagt, als wir in Nizza zusammen zu Abend gegessen haben.
Nein. Das war ein Fehler.
Du hast so getan, als wärst du überrascht, dass Natalie nach Russland reisen wollte.
Ich habe nicht geglaubt, dass sie es ernst meint. Sie scheint große Schuldgefühle ihrer Schwester gegenüber zu haben. So große, dass sie Sinaida offenbar erlösen will. Von sich selbst, von den tschetschenischen Terroristen von Russland.
Immerhin ist Natalie keine Terroristin.
Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Russen das auch so sehen.
Aber warum hast du mir das alles nicht schon am Telefon gesagt, als ich dich aus Moskau angerufen habe?
Weil der KGB seine Ohren immer noch überall hat. Selbst wenn er jetzt FSB heißt. Du erinnerst dich vielleicht, dass ich dir geraten habe, so schnell wie möglich nach Hause zurückzukehren. Aber du bist da geblieben und hast Hilfe von dem da gesucht.
Mein Vater zeigte wieder auf den Stapel mit den Unterlagen.
Außer Sascha ist er der Einzige, der mir geholfen hat.
Viktor Terechow ist hier für seine Verbindungen zur organisierten Kriminalität in Marseille bekannt.
Woher weißt du das denn?
Ich habe meine Kontakte. Aber das wirklich Interessante ist, dass unser Freund offensichtlich ein altgedienter Mitarbeiter des dahingeschiedenen KGB ist. Viktor T. ist raus aus dem Geheimdienst, heißt es. Er tut ihm aber offenbar nach wie vor den einen oder anderen Gefallen. Also, was sind seine wirklichen Motive, dir zu helfen? Was hat er davon?
Nichts. Er muss auch gar nichts davon haben, wie du es ausdrückst. Der Mann ist steinreich. Er hat mehr als genug Geld.
Niemand hat davon je genug. Pass auf. Ich fahre übermorgen nach England. Recherchen für meinen neuen Roman. Ich habe da einen Freund, der in der Sowjetabteilung des britischen Geheimdienstes gearbeitet hat. Ich werde ihn über Viktor Terechow und seine Verbindungen zum KGB befragen. Sein Wissen ist legendär. Ich bin sicher, er weiß da was.
Als mein Vater und ich uns verabschiedeten, fühlte ich mich leer und gleichgültig. Es war, als habe jemand meine Gefühle in Klarsichtfolie eingewickelt. Ich fuhr hinunter ans Mittelmeer und checkte in einem Hotel ein, das in einem kleinen Küstenort namens AG direkt am Strand lag. Ich saß da und schaute in die Luft, neidisch auf die Ferienfamilien um mich herum, die das glückliche Leben, das sie führten, gar nicht richtig zu schätzen wussten. Die Tage vergingen. Mein Telefon klingelte nicht ein einziges Mal. Bis sich endlich mein bester, oder soll ich sagen, einziger Freund Nikolai meldete, der mit seiner Familie auf einem Segeltörn in der Karibik gewesen war.
Na, wo steckst du gerade?
Nikolai und ich kannten uns seit über 20 Jahren. In Sachen Computer wusste er fast alles und war bei den großen Firmen sehr gefragt.
Ich bin in Frankreich.
Bei deinem Vater?
Ja.
Und, wie geht's dem alten Schreiberling?
Bestens.
Und dir?
Nicht so toll.
Ich berichtete.
Meine Güte.
Nikolai, ich komme nicht in ihren Laptop rein. Sie hat ihn mit einem Passwort gesichert und das tut sie sonst eigentlich nie, verstehst du? Du musst dich einhacken, kannst du das?
Wann kommst du zurück?
Ich habe schon Verschiedenes ausprobiert, aber ich hatte Angst, dass dann vielleicht gar nichts mehr geht.
Da brauchst du keine Angst zu haben. Nicht bei Natalies alten Laptop.
Ist das schon mal vorgekommen, dass du gar nicht reingekommen bist?
Das kommt ab und zu vor, obwohl ich meine kleinen Tricks habe. Also, Wollen wir?
Ja, natürlich.
Ich zog mir einen Stuhl heran und sah zu, wie er die Festplatte aus Nathalies Computer nahm und sie in ein großes, tragbares Ding einsetzte, das er mitgebracht hatte.
Hier drauf befindet sich ein Programm, das ich entwickelt habe. Es trickst Windows aus, scannt die Festplatte und wirft dann ein Wörterverzeichnis aus.
Es dauerte ungefähr eine halbe Stunde. Wir sprachen ein bisschen über Fußball.
Ach, okay. Also, sag dir, ich buchstabiere das jetzt mal. S-I-N-A-I-D-A irgendwas?
So heißt Nathalies tschetschenische Halbschwester.
Und so lautet Nathalies Passwort. Jetzt schauen wir mal, ob Sinaida uns einloggt. Dann gehe ich und du kannst in Ruhe rumschnüffeln.
Er gab das Passwort ein und Windows spielte seine kleine Begrüßungsmelodie.
Schau mal hier auf dem Desktop. Eine Textdatei mit dem Namen für Markus.
Oh mein Gott.
Mach sie schon auf.
Okay. Also, mein geliebter Markus, wenn du das hier liest, muss irgendetwas vollkommen schiefgelaufen sein. Da ich weiß, wie geschickt du bist, gehe ich davon aus, dass du Nikolai dazu überredet hast, dir zu helfen.
Respekt.
Ich hatte die Geschichte bewusst vergessen oder verdrängt, bis ich ein Frauengesicht in der Zeitung sah. Es handelte sich um Sinaida, meine Schwester. Sinaida trug ein Kopftuch. Sie verurteilte die Russen, weil die ihren Mann und ihren Sohn ermordet hatten und schwor, sie wolle den Märtyrer tot sterben. Sie nannte sich eine schwarze Witwe und sie betete den Tod an. Markus, sie ist die Letzte, die noch von meiner Familie übrig ist. Ich weiß, dass du es nicht verstehen kannst, weil du von Natur aus so rational bist, aber ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass Sinaida sterben soll. Ich habe einen Kontakt, den mir jemand aus Kopenhagen vermittelt hat. Es ist ein ganz simples Geschäft. Die Tschetschenen kämpfen gegen eine große Übermacht. Sie sind grausame Terroristen, die gegen einen ebenso grausamen Feind kämpfen. Und der Rest der Welt hat sie vergessen. Sie sind isoliert und arm und sie sind käuflich wie alle anderen. Und ich habe etwas, das ihnen viel Geld einbringen kann, ohne dass ein Mensch dabei zu Schaden kommt.
Was kann es denn sein?
Keine Ahnung. Ich will Sinaida freikaufen und die sind gerne bereit, einen Soldaten zu verkaufen, um mit dem Geld noch mehr Soldaten anwerben zu können. Bald gehen wir auf die Reise und alles wird gut. Daran muss ich glauben, aber ich weiß auch, wenn du das hier lesen solltest, dann ist alles schiefgegangen und wir haben einander verloren, vielleicht für immer. Ich habe dich enttäuscht, aber ich liebe dich und ich danke dir für unsere gemeinsamen Jahre. Deine Nathalie. Sie ist tot.
Ich brachte Nikolai zur Tür. Ich wagte nicht einzuschlafen. Ich trank 3 Gläser Wasser und schrieb eine kurze Mail an meinen Vater, an die ich Nathalies Brief und die Fotos auf ihrem Computer anhängte. Vielleicht könnte er daraus etwas folgern. Ich bekam eine E-Mail von Olga.
Lieber Markus, es tut mir sehr leid, dir mitteilen zu müssen, dass Sascha verschwunden ist. Ich muss dir leider auch mitteilen, dass er einige Gegenstände entwendet hat, die ihm nicht gehören. Viktor T. verzeiht so etwas nicht. Wenn sich Sascha mit dir in Verbindung setzt, lass es uns bitte wissen, damit wir das Nötige veranlassen können. Leider nichts Neues von deiner Frau. Ich hoffe sehr, dass es dir gut geht. Deine Olga.
Ich starrte eine Weile auf die Mail, bis ich den Inhalt begriffen hatte. Die prompte Antwort meines Vaters trug auch nicht gerade dazu bei, meine Laune zu heben. Er schrieb, er habe wichtige Neuigkeiten und sei bereits auf dem Weg zu mir.
Ich habe dir doch von meinem alten Bekannten erzählt. Du erinnerst dich?
Ja.
Er hat einiges herausgefunden. In dieser Geschichte gibt es viele interessante Figuren, aber die interessanteste von allen ist wohl Nathalies Stief- oder Pflegevater, bei dem sie in Moskau gelebt hat. Um das zu verstehen, muss man in der Zeit zurückgehen bis zu Michail Gorbatschow, der im März 1985 an die Macht kam. Gorbatschow brachte wichtige Reformen auf den Weg. Um sie durchführen zu können, brauchte er Leute, die eine saubere Weste hatten. Er machte sich auf die Suche. Und unter denen, die er fand, war Nathalies Pflegevater, Jewgeni Nikolajewitsch Butenko. Konntest du mir bisher folgen, mein Junge?
Gerade so, Vater.
Fein. Der angeblich so unkorrupte Jewgeni brachte es innerhalb kürzester Zeit zu Reichtum. Er begriff schnell, dass Geld wichtiger sein kann als die Theorien des Marxismus. Er wurde gierig. Natalie liebte ihre neuen Pflegeeltern und erwies ihnen ihre Dankbarkeit, indem sie eine gute Tochter war und indem sie ihrem Pflegevater das Familiengeheimnis vom Schatz des Japaners offenbarte.
Mein Vater schaute zu mir herüber, aber ich stellte die naheliegende Frage nicht.
Jener Japaner, der mit 17 Jahren als kaiserlicher Soldat nach Sibirien gekommen war, um 1949 in den Nickelminen als Volksfeind zu sterben, hatte einen Schatz besessen, der so wertvoll war, dass es alle Erwartungen übertraf. Er versteckte den Schatz, ehe die Geheimpolizei ihn im September 1945 abholte. Er erzählte seiner Frau von dem Schatz. Sie wiederum erzählte ihrer Tochter davon und die Tochter erzählte es Natalie. Jewgeni war ein Mann mit vielen Talenten und er verstand es, sich die Informationen zunutze zu machen, die Natalie ihm gab. Es war nicht ganz einfach, den Schatz zu finden, aber es gelang ihm. Sie brachten den Schatz nach Moskau und bevor Jewgeni ihn irgendwie zu Geld machen konnte, sprengte eine Autobombe ihn und seine Frau in die Luft.
Mein Vater machte eine Pause. Und ich ihm die Freude, endlich die Frage zu stellen, die auf der Hand lag.
Was ist es denn nun eigentlich für ein Schatz, von dem wir hier die ganze Zeit sprechen, ne?
Ikonen.
Ikonen.
Das sagt das nicht so abfällig. Ikonen sind große Kunst. Ikonen haben ihr eigenes Leben. Sie repräsentieren die Seele und die eigentliche Bestimmung der russisch-orthodoxen Kirche. Sie sind der Inbegriff all dessen, was die Russen seit 1000 Jahren als wertvoll und als besonders russisch angesehen haben. Sieh mal, das sind Fotos von Natalies Computer, die du mir geschickt hast.
Er zog aus seinen Unterlagen ein DIN A4-Blatt hervor. Die Kopie war nicht besonders gut, aber sie zeigte 3 verschiedene Bilder, relativ klein. Eines zeigte einen bärtigen Mann, der seine rechte Hand erhoben hatte und den Betrachter gleichsam mit 3 Fingern segnete.
3 Finger. Einer steht für Gott, einer für den Erlöser und einer für den Heiligen Geist. Und hier die Jungfrau Maria mit dem Jesuskind und schließlich der Heilige Geist. Die berühmten Ikonen der Dreifaltigkeit. Sie wurden 1368 von einem unbekannten Künstler in Kiew gemalt. Bisher ist man eigentlich davon ausgegangen, dass sie bei Stalins Kirchenvernichtungsaktionen in den 30er Jahren zerstört wurden.
Und du meinst, Natalie will die Ikonen der Dreifaltigkeit gegen ihre Schwester eintauschen?
Ja, genau. Die Tschetschenen bekommen die Ikonen. Natalie bekommt ihre Schwester.
Die Tschetschenen sind doch Moslems. Was wollen sie damit anfangen?
Die Ikonen sind ein großartiges Druckmittel. Kein Präsident kann in einem nationalistischen Russland überleben, wenn er zulässt, dass die Ikonen der Dreifaltigkeit vor laufenden Kameras verbrannt werden. Sie sind also ein äußerst wertvolles Mittel zur Erpressung.
Das sind doch nur Spekulationen, Vater.
Nicht ganz. Denn ich fürchte, dein sogenannter Freund Viktor T. hat diese Zusammenhänge durchschaut und es bewusst vermieden, dir davon zu berichten.
Das ist doch Blödsinn.
Meinst du? Viktor T. hat große Schwierigkeiten mit dem Kreml. Und in seinem Geburtsort Smolensk liegt er mit der Mafia im Clinch. Er muss damit rechnen, wegen Steuerhinterziehung in Milliardenhöhe angeklagt zu werden. Er ist bankrott und er weiß nur zu gut, dass ein Straflager in Sibirien nicht eben der angenehmste Ort ist.
Ich hasse dieses Land.
Es ist ein sehr interessantes Land. Jedenfalls sind die Ikonen ein Symbol der Macht, das auch dein sogenannter Freund Viktor T. zu schätzen wüsste.
Und wo sind sie jetzt, die Ikonen?
Das weiß vermutlich nur Natalie.
Vater, sie ist tot.
Ich betrachtete meinen Vater. Er sah müde und traurig aus und so alt, wie er wirklich war, während er ruhig an seiner Zigarre zog.
Das ist nicht sicher, aber du musst Gewissheit haben. Und du wirst sie bekommen. Das verspreche ich dir.
Das kannst du nicht.
Ich bin dein Vater. Ich kann dir fast alles versprechen.
Mr. Markus, Hier ist Sascha, dein Freund. Wo bist du, Mr. Markus?
Und wieder einmal zeigte sich, dass er recht behalten sollte, als Sascha sich bei mir meldete.
Sascha ist in Moskau. Heimlicher Ort. Mr. Markus muss nach Moskau kommen.
Ich hatte eine Nachricht von ihm auf der Mailbox.
Und Mr. Markus, nicht Victor T. anrufen. Victor T., böser Mann. Sascha weiß, wo Natascha ist.
Gerade mal 2 Tage später saß ich also schon wieder in einem Flugzeug mit Kurs auf Moskau. Die Stadt sah aus wie immer, aber es war kälter und die Blätter fingen schon an, sich zu verfärben.
Hier, Mr. Markus! Hier ist Sascha!
Sascha erwartete mich an der Statue am Puschkinplatz. Er sah klein und verwahrlost aus. Er sah aus wie das, was er war.
Schön, dich zu sehen.
Ein Kind, das auf der Straße lebt.
Sascha jetzt froh.
Wir umarmten uns.
Ich heiße Markus, Sascha.
Schön, Markus zu sehen.
Er grinste und gab mir meine Brieftasche zurück.
Victor T. und Olga hat den Streit am Pool.
Als wir im Hotel waren, erzählte er mir seine Geschichte. Olga hatte Unterlagen in der Hand gehabt und gesagt, es sei alles geregelt. Der Preis läge bei $3 Millionen.
3 Millionen?
Sie hatten die Forderung der Tschetschenen um 2 Millionen drücken können.
Olga hat gesagt, jetzt du musst Markus Bescheid sagen. Du weißt, wo Natalie ist.
Victor war sehr wütend geworden und hatte gebrüllt, das sei vollkommen ausgeschlossen. Die Situation sei ohnehin schon kompliziert genug. Olga hatte es noch einmal versucht.
Victor sie dann geschlagen.
Sascha hatte einen Entschluss gefasst. Er entwendete aus Victors eigentlich abgeschlossenem Schreibtisch 2 Papiere.
Nicht entwendet. Ausgeliehen.
Was steht da drin?
In einem Papier viele Worte über Abmachung. $3 Millionen für teure Ikonen. Keine großen Scheine. Tschetschenische Terroristin habe Ikonen. Weiß nicht warum.
Sie haben sie von Natalie bekommen. Wo ist Natalie?
Steht in anderem Papier. Etwas weg von Moskau. Richtung Osten. Kleine Stadt, heißt Kulubjaki 35, liegt in Sümpfen, in Nähe von Murom. Da sind Tschetschenen, da ist Natascha.
Steht da wann? Wann die Übergabe stattfinden soll?
Nicht direkt, Mr. Markus, aber bald, bald.
Wir fahren morgen früh, du musst jetzt erstmal schlafen.
Ich hatte Kulubjaki 35 in einer Suchmaschine eingegeben und mehrere Einträge über den sowjetischen Gulag bekommen. Das weit verzweigte Netz von Konzentrations- und Arbeitslagern, die zu Tausenden über die gesamte Sowjetunion verteilt gewesen waren. Erst 1993 ließ Boris Jelzin schließlich das letzte von ihnen schließen. Arbeits- und Straflager gab es allerdings nach wie vor.
Wir sind gleich da, Murom. Hast du Hunger, Sascha?
Großen Hunger, Mister.
Das Bahnhofscafé wirkte erstaunlich hell und freundlich. Es gab einen freien Tisch am Fenster. Ich hatte keinen großen Appetit, aß aber ein bisschen und überließ Sascha den Rest.
Sascha, schau mal raus.
Ein Auto näherte sich.
Siehst du den schwarzen Volga?
Ja, Mr. Markus.
Der Mann, der aus dem Wagen stieg, war dick und trug eine alte Wolljacke über einem blauen Pullover.
Hast du gesehen, wohin er die Autoschlüssel gesteckt hat?
In rechte Jackentasche.
Genau. Er kam herein und ging an unserem Tisch vorbei in Richtung der Theke. Ich reichte Sascha ein paar Rubelscheine.
Kauf dir eine Cola und mir eine Tasse Kaffee.
Da, Papa. Spasiba, Papa.
Gut gemacht.
Okay, Mr. Markus. Piece of cake. Don't mention it.
Der Volga roch nach Rauch und war total verdreckt. Aber er sprang sofort an. Ich versuchte nicht daran zu denken, dass ich einen Minderjährigen zu einer Straftat angestiftet hatte.
Es ist nicht weit, Mr. Markus. 10 Kilometer, dann Auto abstellen und 2 Kilometer gehen.
Okay, gut.
Wir kamen an etwas vorbei, was einmal bewirtschaftete Felder gewesen sein mussten, die jetzt aber brach lagen. Auf einem Feld stand ein rostiger Traktor. Auf einem weiteren eine verwitterte Egge. Auf einem dritten ein Mähdrescher bei einem Feuer. Ausgebrannt und verrußt. Als ich an einer Ausbuchtung am Wegesrand parkte, dachte ich zum ersten Mal darüber nach, was eigentlich genau mein Plan war. Ich hatte keinen. Ich wollte einfach nur Natalie finden.
Du brauchst nicht mitzukommen. Du kannst im Auto warten, du hast schon genug für mich getan.
Er warf mir einen seiner harten, ich bin es gewohnt, auf der Straße zu leben, Blicke zu und zündete sich eine Zigarette an.
Okay, okay.
Wir legten etwa 1 Kilometer zurück, ehe wir einen etwas breiteren Waldweg kreuzten. Dort waren mehrere Wagenspuren zu sehen.
Und jetzt?
Weiter. Auf dem schmalen Weg.
Wir näherten uns vorsichtig dem Waldrand und schauten auf das alte Straf- und Arbeitslager hinunter. Das da lag, als bade es in der Sonne. Wir knieten uns auf den Boden.
Was ist mit Knie, Mr. Markus? Geht es?
Ja, es geht.
Warum Knie kaputt?
Ach, missglückter Fallschirmsprung bei meiner Militärausbildung. Ein Windstoß hat mich auf den Zement geschleudert.
Kulubjaki 35 hatte bessere Zeiten gekannt. Es war wohl etwa so groß wie ein Fußballfeld, aber das hintere Viertel war in sich zusammengefallen und hatte sich dem Fluss ergeben. Es lag unter Wasser und die beiden Wachtürme ragten wie seltsame Gewächse empor.
Da ist ein Wachposten da, in einem der Türme.
Sascha sieht, Wachposten hat Kalaschnikow.
Rechts von einem breiten Metalltor befand sich ein Backsteingebäude, das aussah wie die frühere Verwaltung. Dahinter lag eine Reihe älterer Häuser, in denen ich die Zellen der Gefangenen vermutete. Zwei neue Autos mit Allradantrieb standen auf dem Gelände, auf dem sich außerdem noch eine Reihe Verschläge befand.
Da sind sie. Da.
Zwei Frauen hatten in einer Ecke des größten Verschlags Zuflucht gesucht. Die eine der beiden Frauen war Natalie. Die andere musste Sinaida sein. Sie war von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet und hatte ihre Haare mit einem Kopftuch bedeckt.
Ist Frau Natascha?
Ja. Ja, das ist Natalie.
Vor dem Verschlag standen drei Männer und rauchten. Einer hat eine Kalaschnikow umgehängt, der andere eine Uzi. Der dritte trug mit Sicherheit eine Pistole unter der Jacke.
Mafia, Mr. Markus. Gefährliche Leute.
Sie schienen zu viert zu sein, aber sicherlich befanden sich noch weitere Männer in dem alten Verwaltungsgebäude. Aus dem Schornstein stieg jedenfalls Rauch auf.
Was jetzt, Mr. Markus?
Ich weiß es nicht. Nach Kulebirki zurückfahren und die Polizei benachrichtigen.
Geht nicht. Polizei ist bezahlt. Mafia wird beschützt.
Okay.
Geht nicht.
Okay, wir brauchen einen Plan.
Aufstehen! Aber sofort.
Der fünfte Mann war lautlos durch den Wald hinter uns herangekommen. Er hatte eine Pistole auf uns gerichtet, die er routiniert und sicher in der Hand hielt.
Runter ins Lager. Jetzt. Sonst schieße ich.
Gut. Gut. Nicht schießen, ja?
Der Pfad wand sich langsam abwärts. Wir wurden wie Kriegsgefangene durch das verrostete Tor ins Innere dessen geführt, was noch vom Gulag übrig war. Natalie und die andere Frau drehten sich in ihrem Verschlag nach uns um.
Na, wen haben wir denn hier? Den Pass bitte.
Ein Mann im Anzug um die 40, drahtig und ziemlich furchteinflößend.
Oh, der Ehemann der lieben Natalie, der zur Rettung herbeieilt.
Er hatte tote braune Augen und einen schmalen
Mund. Mit seinem kleinen Sancho Panza.
An einem Mundwinkel hatte er eine Narbe und eine weitere über dem rechten Auge.
Aber er kommt zu spät. Wir sind doch keine Idioten. Aber ihr seid Idioten. Was sollen wir jetzt mit euch machen?
Lassen Sie mich meine Frau mitnehmen. Das ist das Einzige, worum es mir geht, Mister...
Nenn mich Alexander. Aber vielleicht will sie ja gar nicht mit dir gehen, mein Freund. Vielleicht will sie lieber hier bleiben, bei ihrer Schwester und den tschetschenischen Terroristenfreunden.
Er drehte sich zu seinen Handlangern um und sagte etwas auf Russisch. Ein langhaariger Schlägertyp ging zu dem Verschlag und holte Natalie. Ich versuchte ihr in die Augen zu sehen, aber sie schaute weg.
War dumm von dir herzukommen.
Meine Frau sah entsetzlich aus.
Brauch dich nicht mehr.
Als wäre sie auf Droge.
Ich verlasse ihn, ich bin jetzt Alexanders Frau.
Sie ging mechanisch wie eine Puppe und stellte sich neben Alexander, der mit einem triumphierenden Lächeln den Arm um ihre Schulter legte.
Hätte es nicht kommen sollen. Hau ab.
Ich trat einen Schritt zurück. Ich fing ihren Blick auf und las die Verzweiflung darin.
Vorwärts!
Die beiden Schlägertypen erhoben ihre Waffen. Das Kommando war nicht misszuverstehen. Wir betraten den Verschlag. Sinaida blickte uns ängstlich an. Sascha ging zu ihr hinüber und sprach mit ihr. Es wurde dunkel. Mit der Dunkelheit kam die Kälte.
Sehr schlechte News, Markus. Sascha und Mr. Markus sind wahrscheinlich fucked up.
Erzähl.
Natalie und Sinaida waren vor 9 Tagen in das ehemalige Gulag-Lager gekommen. Sie waren mit 4 tschetschenischen Männern zusammen gewesen, die zu einem der Clans gehörten, die in Tschetschenien gegen die Russen kämpften. Sie hatten auf einen wichtigen Mann aus Moskau gewartet, der ihnen viel Geld bringen würde. Im Gegenzug sollte er die Ikonen bekommen. Jetzt waren die Ikonen in dem Haus, in dem Alexander und die anderen Männer sich aufhielten.
Aber sie sind keine Tschetschenen.
Nein, Mr. Markus, sie sind Mafia. Sag ich doch.
Sie waren eines Morgens in der ersten Dämmerung gekommen. Der Wachposten war eingeschlafen und bekam die Kehle durchgeschnitten. Die 3 anderen tschetschenischen Männer wurden in ihren Betten erschossen. Natalie hatte mit dem reichen Mann in Moskau verhandelt.
Warum? Das verstehe ich nicht.
Natascha muss tun, was Alexander und die anderen verlangen. Sonst stirbt Sinaida. Natascha liebt Schwester, will alles für sie tun.
Ich verstehe es immer noch nicht.
Kein Problem. Bald ist alles vorbei.
Wie meinst du das?
Mann aus Moskau kommt heute Nacht. Hat Bewache gesagt und Sinaida gehört.
Viktor T.
Bestimmt. Er glaubt, er kommt zu Tschetschenen. Hat Abmachungen mit Natascha und Tschetschenen. Aber Alexander tötet Viktor T. und seine Leute. Tschetschenen bekommen Schuld. Sinaida springen sie in die Luft. Dann alle denken, sie ist schwarze Witwe. Alexander behält Geld und gibt heilige Ikonen seinem Gouverneur. Der gibt sie Kreml. In Zukunft wird Präsident ihn aussuchen. Tote Tschetschenen und toter Sascha. Mr. Markus und Natalie sind Russland egal. Wir sind fucked up, Mr. Markus.
Langsam wurde es richtig kalt. Aber nach einer Stunde im Verschlag kamen die beiden Handlanger und führten uns zum Haus hinüber. Die Tür zu einem leeren Raum stand offen. Es gab kein Fenster. Der Handlanger machte ein Zeichen, dass Sascha und ich in den Raum hineingehen sollten. Ich sah Sinaidas Rücken und ihr halb abgewandtes Gesicht, bevor sich die Tür hinter uns schloss.
Scheiße.
Kannst du dich prügeln, Mr. Markus?
Ich konnte es mal.
Dachte ich mir.
Aber hier gibt es niemanden, mit dem man sich prügeln könnte. Und außerdem haben sie Waffen. Und wir sind eingesperrt.
Nicht mehr lange, Mr. Markus. Nicht mehr lange.
Er zog triumphierend einen kleinen Metallkamm aus der Hosentasche.
Und zum Teufel hast du den denn her?
Habe ich Wächter geklaut. Habe Kamm in seiner Jacke gesehen. Sascha bringt uns hier raus. Mr. Markus prügelt sich. No problemos.
Sascha brauchte weniger als 5 Minuten, um die Tür aufzubekommen. Es war kein Mensch zu sehen.
Ich brauche eine Waffe und ein Telefon.
Wir gingen den Gang nach links hinunter, von wo aus wir kurz zuvor hergebracht worden waren.
Wie will Mr. Markus anrufen?
Die Botschaft in Moskau. Sie sollen die Polizei rufen.
Vorne bei der Einlassschleuse brannte Licht.
Oh, Polizei?
Ich weiß, aber schlimmer als jetzt kann es ja nicht mehr werden. Wart!
Ich hockte mich vorsichtig hin und schaute um die Ecke. Es war der Wachmann, der uns am Rande des Wäldchens entdeckt hatte. Er saß entspannt auf einem Stuhl und aß ein Sandwich.
Wir müssen an ihm vorbei.
Ich holte tief Luft, erhob mich und trat zu. Alles mehr oder weniger in ein und derselben Bewegung. Sein Kopf knallte gegen die Wand und er blutete aus der Nase, aber am Hals konnte ich seinen Puls noch spüren.
Okay, Mr. Markus. Okay, gut so.
Wir müssen zusehen, dass wir hier wegkommen, Sascha.
Okay, Mr. Markus. Okay.
Die Tür hinter dem Anmeldeschalter führte zu einem langen Flur hinaus. Ich knipste die Stabtaschenlampe an. Ein Gefängnisgang. Es roch merkwürdig. Faulig, wie nach altem Blut in einer Schlachterei, aber auch nach menschlichen Exkrementen und Urin. Ich merkte, dass Sascha direkt hinter mir ging und seine kleine Hand meinen Jackensaum umklammerte. Ich ging langsam vorwärts und erblickte die Ratten vor den Leichen. Sie lagen in der vorletzten Zelle.
Schau nicht hin.
Es waren die Leichen von 2 Männern, die man auf den Boden geworfen hatte.
Hey! Wer ist da? Wer ist da?
Die Stimme sagte etwas auf Russisch.
Was sagt der Sascha?
Sind 2, wollen Hilfe. Aber vorsichtig sein, Markus. Sind Tschetschenen, sagen sie. Tschetschenen sind Banditen und Terroristen. Vorsichtig sein, Markus.
Okay. Das Licht meiner Taschenlampe tanzte über die rostigen Gitterstäbe. Die beiden Männer standen ganz hinten in der Zelle. Sie waren bärtig und dreckig und stanken nach Urin und Kot. Ich begriff, wer sie sein mussten. Alexanders Kanonenfutter. Sie würden die bequemen Sündenböcke für die russischen Medien und die Polizei abgeben, während Alexander sich mit dem Geld und den Ikonen aus dem Staub machte. Nur deshalb waren sie noch am Leben.
Wer bist du?
Ich bin Nathalies Mann. Du weißt, wer Natalie ist?
Was machst du hier?
Das tut nichts zur Sache. Was macht ihr hier?
Warten auf den Tod. Lass uns hier raus. Gib uns eine Pistole. Dann töten wir die ungläubigen Hunde.
Ihr tut, was ich sage, sonst bleibt ihr, wo ihr seid.
Im Namen alles des Barmherzigen. Lass uns hier raus. Dann tun wir, was du sagst.
Warum soll ich euch das glauben?
Bei Ehre des Propheten. Allah sei uns gnädig. Wir tun, was du sagst.
Ich hatte keine Wahl. Ich konnte sie nicht ihrem Schicksal überlassen. Das brachte ich einfach nicht fertig.
Machst du die Zellentür auf, Sascha?
Klar, Mr. Markus.
Er nahm das Schlüsselbund des Wachmannes und suchte den richtigen Schlüssel heraus.
Ibrahim. Das hier ist mein Vater, Aslan.
Markus. Und das ist Sascha. Komm, wir müssen hier weg.
Gib mir die Kalaschnikow.
Ich sah ihn an.
Ich bin dein Freund.
Ich hatte keine andere Wahl, als ihm zu vertrauen. Er konnte sicher besser damit umgehen als ich.
Du zuerst, Ibrahim. Und dann Aslan.
Wir traten ins Mondlicht. Ich wusste nicht, welchem Plan wir eigentlich folgten, falls es überhaupt einen Plan gab, aber irgendwie war klar, dass wir in das alte Verwaltungsgebäude gelangen und versuchen mussten, Alexander und seine Leute zu überwältigen.
Da, Hubschrauber kommt.
Okay, es geht los.
Der Hubschrauber gehörte zu Viktor T.'s Öl- und Gasgesellschaft. Natalie kam zusammen mit Sinaida aus dem Gebäude. Sie hob die Hand und winkte zum Hubschrauber hinauf, den der Pilot nur wenige Meter über dem Boden schweben ließ. Vom Helikopter aus konnten sie nicht sehen, was wir sahen. Alexander stand hinter Natalie. Hinter Sinaida stand der langhaarige Schlägertyp und hatte eine Pistole auf Sinaidas Kopf gerichtet. Der Hubschrauber ging jetzt auch noch die letzten Meter herunter. Alexander näherte sich ihm zusammen mit seinen beiden Leibwächtern und den beiden Frauen. Sie kamen ganz ruhig daher, wirkten aber angespannt.
Sie wissen, dass wir geflohen sind.
Ihnen fehlte ein Mann, aber daran konnten sie im Augenblick nichts ändern. Ich spürte, dass Ibrahim unruhig wurde und fasste ihn am Arm.
Warte!
Die Rotorblätter drehten sich immer langsamer. Die Seitentür öffnete sich und Victor T. stieg aus, gefolgt von einem Leibwächter. Ich glaube, er hieß André. Victor hatte eine große Tasche in der Hand. Das Geld? Hinter André tauchte Olga auf. In ihrer schmal geschnittenen Hose und der eleganten Skijacke sah sie klein und schmächtig aus. Alle Augen inklusive der des Wachmanns auf dem Turm würden auf den Hubschrauber und die Menschen gerichtet sein, die aus ihm ausstiegen. Wir liefen geduckt an der Hauswand entlang und zum Zaun hinüber und dort im Schatten weiter in Richtung des Hubschraubers, dessen Motor ausgeschaltet war.
Musst du den auf dem Turm erwischen, Ibrahim? Natürlich. Aber warte. Warte noch einen Moment, wenn ich mich aufrichte, nicht eher. Verstanden.
Ich entsicherte meine Pistole und erhob mich.
Natalie, wirf dich zu Boden, leg dich hin!
Das Ganze ging unbegreiflich schnell und es geschah alles auf einmal. Ich umfasste die Pistole mit beiden Händen und richtete sie auf den Langhaarigen, der nur einen einzigen Schuss abfeuern konnte, ehe mein Projektil ihn traf. Sinaidas Gesicht verschwand in einer Wolke von Blut. Und über den ganzen Lärm hinweg konnte ich Natalie schreien.
Nein, Ibrahim, nein!
Aslan und Ibrahim neben mir liefen amok. Alexander tötete Aslan, Ibrahim schoss Alexander dafür in den Kopf, bevor er selbst von André hingerichtet wurde. Die anschließende Stille war fast ebenso tödlich wie das Feuergefecht davor.
Du bist wirklich lästig. Markus, das hast du mir schon zum zweiten Mal das Leben gerettet. Aber du und der kleine Junge, ihr seid wirklich sehr lästig.
Wir saßen in der Küche des Verwaltungsgebäudes. Olga kochte mit kreideweißem Gesicht Tee. Natalie stand unter Schock. Ich konnte nicht zu ihr vordringen.
Du schuldest mir nichts und ich schulde dir nichts.
Doch. Doch, doch, das tue ich. Was für ein Glück für dich und den kleinen Schlingel.
Sie hatte geschrien wie ein kleines Kind, als ich sie von Sinaidas Leiche weggeholt und in die Küche gebracht hatte.
Du wusstest die ganze Zeit, wo Natalie war.
Nicht die ganze Zeit. Ich habe sie in den Bergen von Ingushetien gefunden, du warst schon. Sie haben sie dort gefangen gehalten.
Sascha war der Einzige, der von den belegten Broten aß, die im Kühlschrank lagen.
Sie war nicht eingesperrt. Aber sie hatten Sinaida an einem anderen Ort versteckt. Und der Deal war eindeutig. Sie hatte zu tun, was sie sagten, sonst würde ihre Schwester zur Märtyrerin werden.
Getötet werden?
Nein.
Also. Doch.
Nein, nein, nein. Ich meine Märtyrerin. Sie ist eine schwarze Witwe. Sie hat alles verloren. Wir Russen haben ihr den Mann, den Bruder und die Kinder weggenommen. Sie wollte eine möglichst große Zahl von uns mit auf die Reise ins Paradies nehmen. Die Abmachung mit deiner Frau sah also folgendermaßen aus. Wenn Natalie nicht tat, was man ihr sagte, bekäme Sinaida die Erlaubnis, das zu tun, was sie sich wünschte. Und wenn Sinaida die Bedingungen nicht erfüllte, würde Natalie sterben und Sinaida mit ihr zusammen. Aber nicht als Märtyrerin.
Das ist doch krank.
Es ist krank. Ein Pakt, den der Teufel sie nicht besser hätte ausdenken können. Das Ganze sollte eigentlich innerhalb weniger Tage über die Bühne gehen, aber dann wurden die Tschetschenen gierig, alle wurden gierig. Verschiedene Gruppen erschienen auf der Bildfläche, die Politik spielte plötzlich eine Rolle, der Preis stieg, also blieb sie weiter isoliert. In der Zwischenzeit musste sie alles tun, was sie sagten, und ich meine damit alles.
Halt dein dummes Maul, Victor!
Entschuldige. Aber der Preis ging in die Höhe und der Gewinn wurde immer größer.
Nichts kann so viel wert sein, dass es rechtfertigen könnte, was geschehen ist.
Doch. Doch, mein Freund. Die hier sind alles wert.
Er öffnete die Leinentasche und zog drei flache Gegenstände heraus. Jeder war in ein Tuch gehüllt. Vorsichtig entpackte er die Ikonen der Dreifaltigkeit. Sie sahen nach nichts Besonderem aus. Ein bisschen vergilbt und ausgebleicht.
Ich bitte dich nicht, es zu verstehen. Das liegt außerhalb deines Fassungsvermögens. Als Russe verstehe ich ihre Kraft. Ich verstehe, dass es mehr gibt als das Leben, das wir hier und jetzt führen.
Du verstehst, dass du damit deine Firma retten und deine Haut davor bewahren kannst, in einer modernen Ausgabe eines Ortes wie diesem hier zu landen.
Du bist ein kluger Mann, Markus. Ich sorge dafür, dass du und Natalie außer Landes kommt. Dann sind wir quitt. Das nächste Mal kommst du nicht mit dem Leben davon, Markus.
Ich will, dass Sascha mitkommt.
Ich sah zu Natalie hinüber. Ihr Gesichtsausdruck war immer noch leer, als hätte sie keine Ahnung von dem, was um sie herum vor sich ging.
Ich kann euch nicht direkt außer Landes bringen. Das ist zu riskant. Immerhin, solange wir uns auf russischem Territorium bewegen, kann ich alles mit Geld regeln.
Er zeigte mir auf der Karte, was er sich überlegt hatte. von Moskau mit dem Transitzug in einem geschlossenen Abteil über Weißrussland und Litauen zur russischen Enklave Kaliningrad.
Schau mal hier. Dort auf der litauischen Seite, genau auf der gegenüberliegenden Seite der Memel, liegt die kleine Stadt Pagegi. Dein Vater oder wer dir sonst helfen wird, soll sich von übermorgen Abend an dort bereithalten.
Ich hasste es, mich auf ihn verlassen zu müssen. Ich hasste es, wieder von ihm abhängig zu sein. Aber ich konnte es nicht ändern.
Wir bringen euch über den Fluss. Sobald ihr am anderen Ufer ankommt, seid ihr in der EU. Dann dürfte es ja wohl keine Probleme mehr geben, oder?
Nein. Er reichte mir seine Hand.
Dann gute Reise. Gott sei mit dir.
Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder.
Gleichfalls. Denn ich glaube nicht, dass du noch weitere Leben hast, die du in die Waagschale werfen kannst, Markus. Beim nächsten Mal bist du tot.
Natalie nahm meinen Arm, als der Helikopter abhob und Kulebierki 35 im Scheinwerferlicht unter uns verschwand.
Bald ist Freiheit, Mr. Markus. No problem.
Ja. Freiheit.
Erst Litauen, dann Dänemark, dann USA, Mr. Markus.
Ja.
Markus?
Natalie. Oh mein Gott, Natalie. Wie geht's dir?
Ich möchte jetzt nach Hause, Markus. Du kannst nicht dafür sorgen, dass wir nach Hause kommen.
Doch. Doch, das kann ich, mein Liebling. Ich werde dafür sorgen, dass du nach Hause kommst.
Der Russe aus Nizza. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Leif Davidsen. Aus dem Dänischen von Anne Bett-Gericke. Zweiter Teil. Es sprachen Markus Hoffmann, Fabian Busch, Sascha, Lewe Kühl, Markus Vater, Felix von Manteuffel, Natalie Hoffmann, Katharina Puladian, Viktor T., Ulrich Gebauer sowie Sandra Borgmann, Eduard Fribus, Sebastian Hölz, Rudolf Lotis, Anne Moll und Dimitri Sacharow. Komposition Jan-Peter Pflug. Technische Realisation Rudolf Grosser, Ole Halfer und Katja Zeitler. Regieassistenz Stefanie Porat-Walsch. Hörspielbearbeitung und Regie Sven Stricker. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2009. Dramaturgie und Redaktion Hilke Feeth.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Alles, was du hier siehst, sind Wesen, die wir als supradarwinistisches Leben bezeichnen. Leben, das seine Existenz allein unserem Design verdankt und nicht der natürlichen Selektion.
Die Erde im Jahr 2100. Der menschlichen Schöpfungskraft sind fast keine Grenzen mehr gesetzt. Modifizierte Pflanzen und Tiere machen 98% der Biomasse aus. Dort, wo einst Regenwald war, wachsen jetzt synthetische Bäume.
Scheiße, was ist das hier? Eine Art Petrischale für Menschen.
In einer Welt, in der die Realität durch Genmanipulation, Drogen und Computersimulationen brüchig geworden ist, macht sich die junge Biohackerin Aruke auf die Suche nach der Wahrheit und gerät in tödliche Gefahr.
Du und ich, wir können durch die Augen der Tiere sehen, die Geschichten hören, spüren, wie sich alles andauernd verändert. Was macht das mit uns?
Cyberpunk trifft Dystopie. Neurobeast von Alkimira. Ein fesselndes Hörbuch, das Zukunft schreibt. Gelesen von Anne Müller. Ab 7. März 2025 in der ARD Audiothek und auf swrkultur.de.
Wir Menschen, denkt Aruke, wissen längst, dass unsere Zeit abgelaufen ist. Aber wir wollen nicht gehen. feiern stattdessen immer wieder unsere letzte Party,